Deutschlandfunk. Hintergrund.
70 Jahre Queen. Ein Thronjubiläum in bewegten Zeiten. Eine Sendung von Gabi Biesinger.
Prince Andrew is losing his royal and military titles.
Die Queen hätte sich zu ihrem Jubiläum freudvollere Schlagzeilen rund um das Königshaus gewünscht. Stattdessen sah sie sich Mitte Januar gezwungen, Prince Andrew, von dem es heißt, er sei ihr Lieblingssohn, seine militärischen Ränge abzuerkennen und ihn zum Verzicht auf den Titel Königliche Hoheit aufzufordern. Kurz vor dem Stichtag ihres 70. Thronjubiläums leitete Elisabeth II. Auf Druck der Thronfolger Prinz Charles und Prinz William weitere Schritte ein, um Andrew in der Öffentlichkeit von der königlichen Familie zu isolieren. Den im Herbst anstehenden Zivilprozess in den USA, bei dem eine Amerikanerin ihm vorwirft, sie als Minderjährige missbraucht zu haben, wird Andrew als Privatperson bestreiten. Er weist alle Anschuldigungen zurück. Aber auch das gehört zur Pflichterfüllung der Queen, Schaden von der Institution der Monarchie mit allen Mitteln abzuwenden, selbst wenn sie dabei den eigenen Sohn demütigen muss. Veteranen und Regimentsvertreter hatten der Queen geschrieben, durch Andrew seien die Streitkräfte in Misskredit geraten, die Queen sah sich gezwungen zu handeln. Erleichterung anschließend bei Militärvertretern wie Colonel Rupert Wheelock von den Royal Lancers.
It was absolutely the right thing to do, offering my sympathy to Her Majesty.
Das war der absolut richtige Schritt. Ich möchte meine Sympathien für die Queen ausdrücken, die in diese schwierige Lage gekommen ist und diese mutige Entscheidung getroffen hat. Und ich möchte allen Opfern von Kindesmissbrauch mein Mitgefühl ausdrücken, die diesen ganzen Fall mit Sorge verfolgen.
Die Queen in ihrer eisernen Pflichterfüllung ein Vorbild für das Land, auch in der Corona-Phase, so sehen es viele. Sie sprach den Menschen im Frühjahr 2020 während des ersten Lockdowns in einer bemerkenswerten Ansprache Mut zu. Sie verzichtete Weihnachten 2021 angesichts der neuen Omikron-Variante auf größere Familienfeiern und ihre Reise nach Sandringham, während die von Skandalen erschütterte Regierung auf die Aufforderung zu Kontaktbeschränkungen verzichtete. Die Journalistin und Psychotherapeutin Lucy Beresford sagte damals in der BBC:
So you've got those two pillars of British society.
Wir haben da die beiden Pfeiler der britischen Gesellschaft, die Monarchie und die Regierung. Und der eine Pfeiler hat diesen pragmatischen Ansatz, klare Entscheidungen keinen Wirbel verursachen. Der andere versinkt gerade im Chaos von Skandalen und ist entscheidungsschwach. In Zeiten der Unsicherheit wenden wir uns Institutionen zu, die Stabilität versprechen und denen wir vertrauen. Und das ist vielleicht sogar ein Argument für den Fortbestand der Monarchie. Die Zukunft der Monarchie. Um die machen sich im Vereinigten Königreich gerade viele Gedanken angesichts des gesegneten Alters der 95-jährigen Monarchin, die nicht erst mit ihrem 70. Thronjubiläum so lange im Dienste ihres Landes steht, wie sonst niemand in der Geschichte der britischen Monarchie. Auch wenn die Queen in den vergangenen Jahren Stück für Stück kürzer treten musste, liegen bewegte Jahrzehnte im Dienste der Krone hinter ihr. Ihre Staatsbesuche haben sie in alle Winkel der Erde geführt. Jubel und Begeisterung begleiten Elisabeth II. Fast überall, wohin sie auch kommt. Die Briten könnten sich keine bessere Werbeträgerin wünschen, meinte anlässlich ihres letzten Deutschlandbesuchs 2015 der Historiker Robert Lacey, Autor mehrerer Bücher über die Königsfamilie.
Die Magie der Monarchie. Man könnte das zynisch nennen, aber ohne die Queen würden wir nicht diese Touristenströme nach London locken. Und was die Kosten angeht, die Queen kostet jeden der 60 Millionen Briten im Jahr weniger als eine Flasche Milch. Die Königin ist ihr Geld wirklich wert.
Undenkbar wäre dieses Pensum der Queen gewesen, ohne den Mann an ihrer Seite, Prinz Philip, der im April 2021, kurz vor seinem 100. Geburtstag, starb. Ihm fiel die wohl schwerste Rolle in all den Jahrzehnten zu, immer an der Seite der Monarchin und zugleich immer zwei Schritte dahinter. Elisabeth und Philip, ein unschlagbares Team, meinte Robert Lacey, noch zu Lebzeiten des Prinzen.
Prince Philip is really the Queen's secret weapon. They're not a lovey-dovey couple.
Prinz Philip ist die Geheimwaffe der Königin. Die beiden tragen ihre Verbundenheit nicht offen zur Schau, aber es hat Anlässe gegeben wie Hochzeitstage, da hat Elisabeth ihre tief empfundene Zuneigung ausgedrückt. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, sie ist umgeben von Ja-Sagern. Und er sagt Sachen wie, dummes Weib, mach das Fenster zu. Das ist der frische Wind, den sie braucht, um ihren Job machen zu können.
Philipp begleitete die Königin auf ihren Reisen, nahm Termine für sie wahr, überreichte Preise und Medaillen im Namen der Krone und er diskutierte mit der Queen auch über ihre Redemanuskripte. Er sei immer ihr erster Kritiker gewesen, sagte Elisabeth am 60. Hochzeitstag 2007 und er habe mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg gehalten.
Frequently we have discussed my intended speech beforehand and as you will imagine, his views have been expressed in a forthright manner.
Es war einer der seltenen Momente, in denen die Queen öffentlich über ihre Ehe redete. Er möge ja keine Komplimente, fügte sie noch hinzu, um dann ihr größtes Kompliment loszuwerden. Philipp sei es gewesen, der ihr all die Jahre Kraft und Halt gegeben habe.
He is someone who doesn't take easily to compliments, but he has quite simply been my strength and stay all these years.
Als Philipp vor 10 Monaten friedlich für immer einschlief, stand die Queen nach 73 Jahren Ehe plötzlich alleine da. An Philipps Trauergottesdienst konnten wegen der Corona-Pandemie und der herrschenden Regeln nur 30 enge Familienmitglieder teilnehmen. Die Regierung soll dem Königshaus eine Ausnahmeregelung angeboten haben, aber die Queen lehnte ab, das sei unfair gegenüber anderen Trauernden, sie wolle mit gutem Beispiel vorangehen. Vor der Kapelle erwiesen dem ehemaligen Leutnant-Commander der British Navy 700 Soldaten die letzte Ehre. Um die Welt ging das Foto einer einsamen Königin, die mit schwarzer Corona-Maske und schwarzem Hut abseits der anderen Gäste allein in der Kirchenbank saß. In den folgenden Monaten zeigte sie sich weiter tapfer in der Öffentlichkeit. Ihr ehemaliger Pressesprecher Dickie Arbiter beschreibt die königliche Contenance.
The Queen coped with Prince Philip's death remarkably well.
Die Königin kam mit Philipps Tod bemerkenswert gut zurecht. Sie zeigte sich einfach stoisch. In der Königsfamilie trägt man private Trauer nicht nach außen. So mag man von tiefem Schmerz erfüllt sein, würde das aber nie zeigen. Es war sicher eine schwere Zeit für die Queen, aber ihr Motto war stets, das Leben muss weitergehen.
Beim Start in ihr Leben als Königin am 6. Februar 1952, als aus der jungen Elisabeth Windsor über Nacht Königin Elisabeth II. Wurde, war Philipp fest an ihrer Seite. Prinzessin Elisabeth saß an jenem Tag in einem Baumhaus in den Bergen von Kenia und schaute Nashörnern beim Saufen zu, als sie die Nachricht vom Tod ihres Vaters erreichte. Georg VI. War nur 56 Jahre alt geworden. Seine damals 25 Jahre alte Tochter brach die Afrika-Reise sofort ab und kehrte als Königin Elisabeth II. Nach London zurück, nachdem der Thronrat sie zur Regentin proklamiert hatte. Später sagte die Queen über diese entscheidende Wendung in ihrem Leben:
My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on.
Mein Vater starb viel zu jung und ganz plötzlich. Es kam darauf an, das Beste aus dem zu machen, was in meinen Kräften stand. Und die Tatsache zu akzeptieren, dass dies jetzt mein Schicksal war und dass Kontinuität ganz wichtig ist.
Der Ehemann der jungen Königin, ihr Prinzgemahl Philipp, kümmerte sich um die Details der Krönungszeremonie. Erst über ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters am 2. Juni 1953 konnte die Feier stattfinden. Es wurde ein Weltereignis von noch nie dagewesenen Ausmaßen. Auch weil erstmals das Fernsehen dabei war. Alle wollten live erleben, wie Elisabeth gekrönt wurde.
London, ganz Großbritannien, das ganze Commonwealth jubelt seiner jungen Königin zu, die wir eben, ja, ich kann jetzt eben einen Blick in die Karosse werfen. Ich sehe darin die entzückende, schöne Königin dieses Landes mit ihrem Gemahl, dem Herzog von Edinburgh.
Fast hätte es die Live-Übertragung übrigens gar nicht gegeben. Die junge Königin fand Fernsehen vulgär und der Erzbischof von Canterbury nannte diese massenproduzierte Form der Unterhaltung eine der größten Gefahren für die Welt. Der Druck aus der Bevölkerung aber war zu groß und so lenkten Hof und Kirche am Ende ein. Die Krönung geriet zu einer Mischung aus religiösem Akt und mittelalterlichem Pomp. Der Erzbischof von Canterbury salbte Elisabeth in der Westminster Abbey nicht nur zum Oberhaupt Großbritanniens und des Commonwealth, sondern auch der anglikanischen Kirche. So unerwartet der Zeitpunkt war, Elisabeth wusste natürlich, dass dieser Moment irgendwann kommen würde. Schon als Prinzessin hatte sie versprochen, sich lebenslang in den Dienst ihres Volkes zu stellen, egal wie lang dieses Leben dauern würde.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and the service of our great imperial family, to which we all belong.
Elisabeth war vorbereitet auf den Thron, erklärt ihr Biograf Robert Lacey.
The Queen was prepared to become Queen at the early stage she did in one sense.
Die Queen wurde von früh an auf diese Aufgabe vorbereitet. Ihr Vater hat sie sehr gut unterrichtet. Sie hat viele Lektionen über die britische Verfassung bekommen. Und von einem sehr frühen Alter an hatte sie diese Ernsthaftigkeit, die zu ihrem Markenzeichen wurde.
Als die Queen 1952 den Thron bestieg, war das britische Empire schon zerbrochen. Es gilt als eine der Lebensleistungen der Queen, dass sie die ehemaligen Kolonien im Commonwealth zusammenhielt, so Robert Lacey.
Die Queen hat es geschafft, das Commonwealth, das alte britische Empire, zu etwas Neuem, Ungewöhnlichen und Wunderbaren zu machen. Die Historiker werden das einmal als die große Errungenschaft ihrer Regentschaft bezeichnen. Wenn die Queen alle 4 Jahre zu den Gipfeltreffen des Commonwealth gereist ist, haben einige Staats- und Regierungschefs sie dort als eine Art weiße Göttin angesehen. Das ist vielleicht politisch nicht ganz korrekt, aber sie mochte das.
Elisabeth II. Ist derzeit noch Staatsoberhaupt von 15 Ländern, von großen wie Kanada, Australien und Neuseeland bis hin zu kleinen Inselstaaten im Pazifik und in der Karibik. Im Herbst 2021 verabschiedete sich Barbados von der Monarchie und hat seitdem eine Präsidentin. Die Einflusssphäre der Monarchie bröckelt, vielleicht auch, weil die Queen nicht ewig leben wird.
Order, order.
Die britischen Regierungschefs haben in der Regel einmal in der Woche am Mittwoch eine Audienz bei der Königin. Sie hat in ihrer langen Zeit auf dem Thron mehr als ein Dutzend Premierministerinnen und Premierminister erlebt. Der erste war Winston Churchill. Der alte Mann verehrte die junge Prinzessin und sie bewunderte den Kriegshelden, der das Land zum Sieg über Nazi-Deutschland geführt hatte. Ganz anders die Audienzen mit Margaret Thatcher. Die Chemie zwischen den beiden stimmte überhaupt nicht. Elisabeth, die weltläufige Monarchin, Thatcher, die ehrgeizige Krämerstochter aus der Provinz. Und dazu noch politisch anderer Meinung, erklärt Robert Lacey, wobei es der Queen ja nicht zusteht, sich politisch öffentlich zu äußern.
She did not like Mrs. Thatcher. She rather admired Mrs. Thatcher's fortitude.
Die Queen mochte Mrs. Thatcher nicht. Sie war zum Beispiel ganz anderer Meinung in der Südafrika-Politik. Thatcher hatte überhaupt kein Problem mit der Apartheid. Ganz anders die Queen. Sie leidet überhaupt nicht unter rassistischen Vorurteilen. Ganz im Gegenteil. Sie hat gesehen, wie Kolonien unabhängig wurden. Und sie hat erlebt, wie frühere Freiheitskämpfer und Terroristen wie Kenyatta und Mandela zu respektablen Führern wurden.
Freedom fighters and terrorists turn into respectable leaders like Kenyatta and Mandela.
So diskret wie die Queen normalerweise ihre politischen Ansichten verbirgt, so diskret wäre sie am liebsten auch mit dem Privatleben ihrer Familie umgegangen. Aber das funktionierte schon vor dem aktuellen Skandal um ihren Sohn Andrew im Rampenlicht der Weltöffentlichkeit nicht immer. Während Elisabeth mit Philipp 73 Jahre lang verheiratet war, wurden die Ehen von 3 ihrer 4 Kinder geschieden.
This is BBC Television from London. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris.
Am 31. August 1997 starb Diana auf der Flucht vor Paparazzi mit ihrem Freund Dodi Al-Fayed in einem Straßentunnel in Paris. Die Queen unterschätzte, wie heftig und wie viele ihrer Untertanen der ungeliebten Ex-Schwiegertochter Diana nachweinten, und sie stürzte das Königshaus damit in eine tiefe Krise. Erst nach mehreren Tagen des Schweigens und auf Drängen des jungen Premierministers Tony Blair bekundete die Königin dann doch noch in einer Fernsehansprache ihre Sympathie für Diana.
Als Königin und als Großmutter erkläre ich von Herzen, dass Diana ein außergewöhnlicher und begabter Mensch war.
Die Monarchie brauchte lange, um sich von dem Popularitätsverlust in den 90er Jahren zu erholen. Auch das vergangene Jahr dürfte für Königin Elisabeth wieder ein Annus Horribilis gewesen sein, nicht nur wegen Philipps Tod und des Skandals um Prinz Andrew. Auch die Entfremdung von ihrem Enkel Harry, der nach seinem Umzug in die USA von seinen königlichen Aufgaben entbunden wurde, machte der Queen zu schaffen. Zwischen Harry und seinem Vater Charles, seinem Bruder William und seiner Großmutter der Queen herrsche ziemliche Eiszeit, meint Dickie Arbiter.
Pretty frosty. The break that Harry made was very hard for her.
Der Bruch, der von Harry ausging, war sehr hart für die Queen. Sie war es, die sich 1997, als seine Mutter Diana starb, in Balmoral gemeinsam mit Prinz Philip in den ersten Tagen um Harry und William kümmerte. Die beiden waren damals 12 und 15 Jahre und sie half ihnen in der ersten schlimmen Zeit. Deshalb fühlte sich die Queen von Harry dann einfach im Stich gelassen.
So she felt particularly let down.
Zu den Feierlichkeiten, mit denen das Platin-Jubiläum im Sommer begangen wird, sind Harry und Meghan eingeladen. Ob sie kommen, muss man abwarten. Gefeiert wird Anfang Juni, 4 Tage am Stück. Es gibt einen zusätzlichen Urlaubstag fürs Volk. Und die vorübergehende Aufhebung der Sperrstunde in den Pubs wurde auch schon auf den Weg gebracht. Dickie Arbiter nennt ein paar Höhepunkte der Feiern.
On the 2nd of June, which will be a Thursday, will be the Trooping the Colour.
Am 2. Juni geht es los mit Trooping the Colour, der offiziellen Geburtstagsparade der Queen. Es wird einen Dankgottesdienst geben, ein Konzert im Garten des Buckingham-Palastes und landesweite Straßenpartys.
Dabei sollen das Land und die Queen auch eine neue Dessert-Kreation genießen, für die eigens ein Wettbewerb ausgelobt wurde, für einen Platinum Jubilee Pudding. Seinen Abschluss findet das royale Festival dann am 5. Juni mit einem historischen Festzug vor dem Buckingham-Palast, bei dem auch 200 Flaggen aus Seide gezeigt werden, auf denen Kinder das Thema Klimawandel künstlerisch umgesetzt haben. Inwieweit die Queen selbst sich in diesem Jubeljahr in die Feierlichkeiten einbringt, dürfte von ihrem Gesundheitszustand abhängen. Jenny Bond, langjährige Königshausexpertin der BBC, meint, es sei wichtig für die Queen in diesem Jahr wieder mehr in der Öffentlichkeit wirken zu können. Wir wissen ja nicht, ob wir die ganze Wahrheit über ihren Gesundheitszustand kennen. Aber in den vergangenen 70 Jahren ist sie immer auf den Beinen gewesen. Und ihr Mantra ist ja seen to be believed. Sie muss gesehen werden, damit man an sie glaubt. Natürlich muss sie sich auch angesichts der Situation weiter an Computerschalten gewöhnen, aber in ihrem Jubiläumsjahr kann sie auch nicht zu kurz treten. Es ist schließlich historisch. Kein Monarch vor ihr saß 70 Jahre auf dem Thron. Die Queen selbst deutete bei ihrer Weihnachtsansprache bereits an, was sie sich von den Feierlichkeiten auch mit Blick auf das Commonwealth erhofft.
Ich hoffe, das Jubiläumsjahr wird eine Gelegenheit für Menschen in aller Welt, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu spüren. Wir sollten außerdem dankbar sein für die Errungenschaften der vergangenen 70 Jahre in gesellschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Hinsicht. Und wir sollten voller Vertrauen in die Zukunft schauen.
And also to look ahead with confidence.
Auch das Königshaus blickt derzeit positiv in die Zukunft. Und auch wenn Prinz Charles etwas als Sonderling gilt, warten mit Prinz William, Kate und den Kindern schon die nächsten Generationen. Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis sind das neue Kapital für die PR-Maschinerie ihrer Majestät. Und dennoch sollte sich die königliche Familie nicht zu entspannt zurücklehnen, warnt Beobachter Robert Lacey. Die Monarchie könne ihre Popularität nicht für alle Zeiten als gegeben annehmen.
You can't predict anything. Monarchy can't take its popularity for granted at any time.
Das war der Hintergrund. 70 Jahre Queen. Ein Thronjubiläum in bewegten Zeiten. Eine Sendung von Gabi Biesinger. Redaktion Anne Reit.